ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die USA haben noch keine konkreten Hinweise auf den Zeitpunkt eines iranischen Angriffs auf Israel. Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, mit Flugzeugen und Marineschiffen Deutsche aus dem Libanon zu holen. Und der ukrainische Präsident Selenskyj drängt auf eine schnelle Auslieferung zugesagter Waffen aus dem Westen. Das sind einige unserer Themen. Heute am Dienstag, dem 6. August um 7.30 Uhr. Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Zeitpunkt des iranischen Angriffs auf Israel. Das nationale Sicherheitsteam habe Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris über die Lage im Nahen Osten informiert. Dabei ging es um verschiedene Szenarien sowie die Bedrohungen Israels und der US-Streitkräfte. NDR-Info-Moderatorin Birgit Langhammer hat heute früh unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte, gefragt, wie die aktuelle Lage in Israel ist.
Es ist eine Anspannung, die wächst. Es ist vor allen Dingen etwas, sicherlich viele Israelis sind damit vertraut, Krisenkriege, aber aufgrund der Drohungen und auch des Szenarios ist man schon gespannt. Das Alltagsleben geht normal weiter, aber im Inneren ist es so, dass viele sich sagen, wie kann ich schlafen, wissen wir nicht, was passiert. Das ist eine Anspannung, die, ja, das ist, glaube ich, das sagen auch viele israelische Medien, daran würden sich auch die Iraner dran delektieren, freuen, dass diese Art von Spannung da ist. Aber es gibt zurzeit keine Hochstufung nach wie vor vom Heimatschutzkommando, keine weiteren Vorkehrungen.
Eine ähnliche Situation hat es ja im April schon mal gegeben. Damals wurde vom Iran vorgewarnt und die meisten Drohnen und Raketen konnten damals unschädlich gemacht werden. Womit rechnet man diesmal, wenn es auch heißt, es könnte vielleicht sogar auch ein Angriff auf die Infrastruktur sein?
Ja, also es werden alle Szenarien durchgespielt und vor allem, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Premierminister, Armeespitze, Geheimdienste, die gehen jede Art von Ziele, die angegriffen werden könnten, durch und dann legen sich mehrere Optionen zu, wie reagiert dann Israel, in welcher Form, viel härter, wohin. Und das sind dann die Szenarien, die also jetzt durchgespielt werden seitens der israelischen Streitkräfte und US-Nachrichtenportal Axios, die einen sehr, sehr kundigen israelisch-amerikanischen Journalisten haben, den ich echt schätze seit vielen Jahren. Der hat gute Quellen rein in die israelischen und amerikanischen Dienste. Der berichtete vom gestrigen Treffen der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Washington. Und dort hätten die US-Dienste mit dem folgenden Szenario aufgewartet, dass also Biden und Harris dann gehört hätten. Nach amerikanischen Geheimdiensteinschätzungen würde der Angriff aus zwei Wellen bestehen. Eine Welle von der Hezbollah und die, wie mittlerweile längst bekannt geworden ist, über ein sehr, sehr großes Raketenpotenzial und vor allen Dingen die Distanz zwischen, das ist ja direkt an der Grenze im Norden, die Distanz zwischen dem Abschuss und dem Einschlag hier ist natürlich viel kürzer als vom Iran 1500 Kilometer hierher. Also die ist eine Welle und die zweite Welle vom Iran.
Wenn Sie gerade auch diese Außenbeziehungen ansprechen, US-Präsident Biden hat sich ja auch kurz geäußert am Wochenende und meinte, die Attacken auf Hamas und Hezbollah seien nicht hilfreich gewesen für die Deeskalation. Und dennoch sichern die USA auch Israel Unterstützung zu. Also kann man sagen, dass Netanyahu, da geht es ja auch immer darum, wer ist gerade ober, wer ist unter, dass er die USA ein wenig auch vor sich her treibt sogar?
In dem Fall Biden und die US-Regierung schon, denn also das ist unübersehbar und zum Teil auch unüberhörbar, denn also die amerikanischen Quellen haben dann auch rausgegeben, wie die Telefonate in letzter Zeit verlaufen sind zwischen Biden und Netanyahu, sehr, sehr tens. Und darin hätte unter anderem halt auch der US-Präsident, der wirklich sein hohes politisches Kapital über Wochen und Monate in einen Geiseldeal und eine Waffenruhe in Gaza, damit dies nicht weiter eskaliert, was jetzt eskaliert worden ist, dass er dann mitgeteilt hat, dem israelischen Premierminister, ich bin von Ihnen enttäuscht, Sie lügen mich an und Sie müssen wirklich jetzt mal einen Abschluss finden. Also das ist das eine, das militärische Zugeständnis bleibt immer dabei. Er hat gesagt, wir verteidigen, letztes Wort noch dazu, amerikanisches Außenministerium hat gestern Teheran mitgeteilt, wir werden Israel verteidigen, falls Sie, Iran, Israel attackieren sollten.
Und vielleicht, Herr Fehrenkotte, doch noch eine kurze Einschätzung, weil wir haben ja zum Letzt auch immer über die Kritik an Benjamin Netanyahu berichtet. Gerade Angehörige, Freunde von Geiseln in der Hamas-Gewalt protestieren gegen ihn. Wir hören jetzt, er habe 10 Monate nach dem brutalen Hamas-Überfall die Geiseln aufgegeben. Ist die Macht ihm wirklich wichtiger?
Die Geheimdienstchefs Mossad, Shin Bet Inlandsgeheimdienst, die jeweiligen Armeeverhandlungsführer dazu, die immer hin und her von Wochen, wir haben immer darüber berichtet, was dann passiert, sind mittlerweile derart verärgert, dass sie fast 1:1 den israelischen Medien in Form des Fernsehsenders Channel 12 und auch Haaretz mitgeteilt haben, dass bei diesen Sitzungen mit Netanyahu genau dieser Vorwurf von den Sicherheitskräften erhoben worden ist. Gesagt, sie sind überhaupt nicht daran interessiert. Wenn sie nicht interessiert sind, sagen sie das der Öffentlichkeit. Wir können es nicht tun. Und Netanyahus Büro hat dann anschließend gesagt, das stimme alle gar nicht, die seien einfach zu weich bei den Verhandlungen.
Angesichts der sich zuspitzenden Lage ist die Bundeswehr bereit für einen großen Einsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. Dazu werden auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Wunsdorf Transportflugzeuge vom Typ A400M und Soldaten bereitgehalten, die kurzfristig starten können. Auch die deutsche Marine trifft demnach Vorbereitungen. Bei dem Einsatz könnte es vor allem um die Evakuierung von Bundesbürgern gehen, die trotz mehrfacher Aufrufe zur Ausreise im Libanon geblieben sind. Die Vereinten Nationen haben 9 Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA entlassen. Sie sollen sich im vergangenen Oktober an dem Terrorangriff auf Israel beteiligt haben. Nach Vorwürfen aus Israel hatte die interne Aufsichtsbehörde der Vereinten Nationen Untersuchungen eingeleitet. Bei den jetzt entlassenen Mitarbeitern kam sie zu dem Ergebnis, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit in den Terrorangriff der Hamas verwickelt gewesen seien. In welcher Form, wurde nicht gesagt. Und nun blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor Verzögerungen bei der Lieferung von zugesagten Waffen oder Munition aus dem Westen. Es sei wichtig, dass zwischen der Ankündigung der Pakete und ihrem Einsatz an der Front ein Minimum an Zeit vergehe, sagte er in seinem abendlichen Videobeitrag. Er sei allen Partnern dankbar, die ihre Zusagen pünktlich einhielten. Zudem arbeite seine Regierung bereits an neuen Paketen, die die Position der Ukraine im Herbst stärken könnten. Nach dem Eintreffen der ersten Kampfflugzeuge des Typs F-16 aus amerikanischer Produktion in der Ukraine spekulieren Experten schon über weitere Flugzeugtypen. Diese könnten aus Frankreich oder Schweden kommen. Das Deutsche Historische Institut Moskau, Greenpeace, Transparency International, die Böll-, Naumann- oder Ebert-Stiftung. Die Liste der Organisationen, denen Russland seit 2015 die politische Arbeit im Land untersagt hat, ist lang. Mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat die Zahl unerwünschter Organisationen, wie es offiziell heißt, besonders stark zugenommen. Jetzt traf es auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung KAS. Aus Tiflis Björn Blaschke.
Er habe die Nachricht schon am Nachmittag erhalten, sagt Thomas Kunze, verantwortlich für das Russland-Programm der KAS.
Die Entscheidung der russischen Generalstaatsanwaltschaft, die Konrad-Adenauer-Stiftung auf die Liste der in Russland unerwünschten Organisationen zu setzen, die überrascht uns nicht wirklich.
Und die KAS stellte ihre Arbeit in Russland auch schon kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges ein, denn die russische Regierung unterband damals in ihrem Land die politische Bildungsarbeit der parteinahen deutschen Stiftungen von SPD, CDU, Grünen und FDP. Sie entzog den Büros in Moskau die Registrierung. Die Entscheidung der russischen Generalstaatsanwaltschaft jetzt bedeutet aber mehr. Dass die KAS in der Russischen Föderation nun eine unerwünschte Organisation ist, kommt faktisch einem Verbot gleich. Thomas Kunze meint, dass der russische Staat damit ein Ziel im Inneren verfolgt.
Das russische Regime verstärkt seine Repressionen. Es will die eigenen Bürger einschüchtern und sie von freiheitlichen und demokratischen Gedanken gut isolieren.
Denn mit dem de facto Verbot riskieren russische Staatsbürger jetzt strafrechtliche Verfolgung, wenn sie mit der KAS auch nur in Kontakt treten.
Wir sind natürlich besorgt um unsere Partner, um unsere ehemaligen Mitarbeiter in Russland. Wir waren über 30 Jahre lang bis 2022 in Russland aktiv. Wir haben eine Vielzahl von Partnern überall im Land gehabt.
Als Begründung für das Verbot heißt es von der russischen Generalstaatsanwaltschaft unter anderem, die KAS verbreite Materialien, die die Führung der Russischen Föderation diskreditierten. Die KAS verunglimpfe darüber hinaus auch die russische Innen- und Außenpolitik, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und das russische Justizsystem. Zudem zielten die offen provokativen Informationsaktivitäten der KAS darauf ab, die Beziehungen zwischen Russland und westlichen Ländern zu erschweren und Bedingungen für die politische und wirtschaftliche Isolation der Russischen Föderation auf der internationalen Bühne zu schaffen.
Die gegenwärtigen Entwicklungen, sie erschrecken, sie bestürzen uns, sie bestürzen auch mich persönlich. Ich bin dem Land seit über 20 Jahren eng verbunden, aber sie werden uns sicher nicht davon abhalten, weiterhin für unsere Ziele einzutreten.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.